Wir haben heute Nachmittag das Buch der Psalmen vor uns. Ich habe dieses Thema auf der Einladung kurz umschrieben. Bei den Psalmen handelt es sich um ein göttlich inspiriertes Gesangbuch, in dem alle Gefühlsregungen der Seele entfaltet werden. Kummer, Sorgen, Zweifel, tiefste Niedergeschlagenheit, Befürchtungen, Ängste, Schrecken. Dennoch, alle menschlichen Erschütterungen werden stets durch die alles übertönenden Triumphfanfaren der Hoffnung und der Glaubensgewissheit mit Dank, Jubel und Anbetung durchbrochen. Angesichts der unabänderlichen Treue Gottes wird der durch Glauben Gerechtfertigte aus der Finsternis zum Licht geführt. Der Gottlose jedoch wird im Gericht enden. Könnten wir das Mikrofon ein bisschen niedriger stellen? Wo ist Christoph? Haben wir das Gefühl, es überschlägt ein bisschen, oder? Zuerst wollen wir uns die Frage stellen, wo innerhalb der Bibel nehmen die Psalmen ihren Platz ein? Zur Stellung innerhalb des Kanons. So habe ich das auf dem Blatt überschrieben. Der Kanon, zu Deutsch Richtschnur, bezeichnet die Bücher, die zur Heiligen Schrift gehören. Also die verbindlichen, von Gott inspirierten Bücher. Das ist der Kanon, das Gesamte der Heiligen Schriften. Nun, wo stehen die Psalmen innerhalb dieses Ganzen? Ich lese aus Lukas 24, Vers 44. Der Auferstandene begegnet den Emmaus-Jüngern. In diesem Kapitel, und da lese ich zuerst Vers 25, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus, das heißt der Messias, dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen, und von Moses und von allen Propheten anfangend, erklärte ihr ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Der Jesus hat also das ganze Alte Testament in der Übersicht mit diesen Jüngern durchbesprochen, die Hinweise auf sein Kommen. Und etwas später, lesen wir im gleichen Kapitel, wie der Herr inmitten der Apostel Folgendes sagt, Vers 44. Er sprach aber zu ihnen, dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Dann öffnete ihr ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen, also steht geschrieben und also musste der Christus, der Messias, leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und so weiter. Also hier wird das Alte Testament aufgegliedert in das Gesetz, die Propheten und die Psalmen. Das entspricht genau der jüdischen Einteilung des Alten Testaments. Im Judentum kennt man also drei Teile. Das Gesetz, hebräisch Torah, umfasst die fünf Bücher Mose. Dann folgen die Propheten, hebräisch Neviim. Und da unterscheidet man die vorderen Propheten, das sind die Geschichtsbücher Josua, Richter, 1. 2. Samuel, 1. 2. Könige. Und dann die eigentlichen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die 12 kleinen Propheten, Hosea bis Malachi. Und dann kennt man einen dritten Teil, die Psalmen, Oder im Judentum im Allgemeinen genannt, die Ketuvim, das sind die Schriften. Dazu gehört in der Anordnung der hebräischen Bibel meistens an der Spitze die Psalmen. Dann folgt Sprüche, Hiob, Hohes Lied, Ruth, Klagelieder, Prediger, Esther, Daniel, Esra, Nehemia und 1. und 2. Chroniker. Bei den Handschriften von Qumran am Toten Meer, da hat man ja Überreste gefunden von 200 biblischen Rollen und 600 außerbiblischen Rollen mit Kommentaren, Liedern und so weiter. Und in diesen außerbiblischen Schriftrollen von Qumran findet man auch diese Einteilung Gesetz, Propheten, Psalmen. Ja? Das ist genau diese Dreiteilung Gesetz, Propheten und Schriften, wobei eben die Psalmen am Kopf dieses dritten Teils stehen. Daraus wird schon deutlich, dass die Psalmen also einen besonders wichtigen Platz einnehmen. Übrigens, wenn man mit Juden spricht über das Alte Testament, dann sollte man, um sie nicht unnötig zu verletzen, nicht sprechen vom Alten Testament. Weil sie sonst meinen, aha, wir hätten den Eindruck, diese Schriften seien veraltet und die brauche es nicht mehr. Und das meint ja kein einziger Christ. Aber dann soll man den gleichen Ausdruck verwenden, wie sie es tun, sie sprechen von dem Tanach. Das ist ein Abkürzungswort, T steht für Torah, dann N steht für Neviim, Propheten, und Ch steht für K, Ketuvim. Aber man sagt dann Ch, weil dieser Konsonant weich ausgesprochen wird, wenn ein Vokal voraufgeht. Also Tanach ist die Abkürzung für Torah, Neviim, Ketuvim. Und diese Einteilung hat der Herr Jesus ja auch übernommen, und durch Lukas 24 wird sie auch neutestamentlich bestätigt. An anderer Stelle in Matthäus 23 spricht der Herr über alle Morde des Alten Testaments. Und er sagt, das Blut wird gefordert werden von dieser Generation, von Abel bis auf Zacharias, der zwischen dem Tempelhaus und dem Altar ermordet worden ist. Nun, Abel ist die erste Mordgeschichte in der Bibel, in 1. Mose 4. Und diese Ermordung von Zacharias, das war ein Mann, den wir aus 2. Chroniker kennen. Nun, weil 2. Chroniker nach dieser Einteilung in der hebräischen Bibel, die von den deutschen Übersetzungen abweicht, eben mit 2. Chroniker endet, wird deutlich, der Herr spricht einfach alle Morde, die im Alten Testament vorkommen, an, und damit bestätigt er auch die Einteilung, wie es in der hebräischen Bibel üblich ist. Wenn das normalerweise in den deutschen Übersetzungen nicht so ist, ist das kein Problem, aber es ist gut, das zu wissen und eben auch klar zu sehen, wo zum Beispiel die Psalmen ihren Platz einnehmen. Also als Kopfbuch, als Grundbuch dieses dritten Teiles, in dem besonders poetische und lyrische Bücher zusammengefasst werden, wie Sprüche, Hiob, Hohes Lied und so weiter. Zum Namen Psalmen. Psalmen, dieses Wort kommt aus dem Griechischen. Und zwar von der ältesten Bibelübersetzung, der sogenannten Septuaginta. Diese Übersetzung wurde hergestellt im 3. Jahrhundert vor Christus in Ägypten, in Alexandria. Da wurden zuerst die 5 Bücher Mose übersetzt und dann das ganze Alte Testament. Zum ersten Mal wurde die hebräische Bibel so Heiden zugänglich gemacht. Und zwar in der damaligen Weltsprache. Würde also dem Englischen heute entsprechen. Nun, die Septuaginta-Übersetzer, die haben dieses Buch benannt eben mit dem Titel Psalmoi, Mehrzahl von Psalmos. Psalmos heißt auf Deutsch Loblied. Es ist abzuleiten von dem Tätigkeitswort von, von dem Verbum psallo, was bedeutet rupfen. Gemeint ist Saiten rupfen. Dann bedeutet es in einer weiteren Entwicklung singen, und zwar im Sinn von zur Laute singen, also zum Zupfinstrument singen. Dieses Wort kommt vor im Neuen Testament, in 1. Korinther 14, Vers 15, Epheser 5, Vers 19, das haben wir heute Morgen gelesen, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Also singen und Saiteninstrumente spielend dem Herrn. Und auch noch in Jakobus 5, Vers 13, dort wird das Rezept gegeben, wenn jemand fröhlich ist, dann soll er Psalmen singen. Also von daher kommt das Wort Psalm, von Psalmos, Loblied, zu mit Instrumenten begleiten. Wir finden im Neuen Testament den Namen das Buch der Psalmen. In Lukas 20, Vers 42 und in Apostelgeschichte 1, Vers 20. Der Name in der hebräischen Bibel ist der Ausdruck Sefer Tehillim, Buch der Lobpreisungen. Tehillim entspricht also im Hebräischen dem griechischen Wort Psalmos. Tehillim kommt von dem Verb Hillel, loben. Wir kennen dieses Verb sehr gut, von Halleluja. Hallelu ist die Befehlsform von Hillel, ja? Lobt, lobet. Und Ja ist die Kurzform von Yahweh, der Ewige, der Unwandelbare, also der Herr. Diesen Befehl findet man ja ganz besonders oft in den Psalmen 146 bis 150, die dieses Lobliederbuch krönen. Übrigens, damals im Golfkrieg 1991 hat man den Ausdruck geprägt, als die 39 Raketen, eigentlich waren es 41, nur zwei landeten in den besetzten Gebieten und nicht im israelischen Kernland. Als diese 39 Raketen nach Israel kamen, da hat man den Ausdruck geprägt, Tehillim neged Tilim. Also Tilim, das sind Raketen auf Hebräisch. Til, die Rakete, Tilim, Raketen. Dann haben wir gesagt, Tehillim neged Tilim, Psalmen gegen Raketen. Also man konnte ja nur noch beten, als die Raketen kamen. Gut, die Patriot-Anti-Raketen, die konnte man auch noch einsetzen, aber man hat gemerkt, das Wichtigste ist beten. Das war ja eine prekäre Situation, nicht wahr, damals. Nachts sah man die Raketen als helle Lichtlein am Himmel fliegen, dann wusste man, was bald geschehen würde. Ja, Tehillim neged Tilim, eine prekäre Situation. Übrigens, unser Wort prekär kommt von Lateinisch precari, beten. Also eine prekäre Situation ist eine Situation, in der es uns bewusst wird, dass nur noch beten hilft. Also in dem Sinn, Tehillim neged Tilim. Können wir daran denken, das nächste Mal, wenn wir Probleme haben. Nun, das ist der Titel des Buches überhaupt. Aber in den einzelnen Überschriften kommt manchmal der Begriff Psalm vor. Ich schlage auf Psalm 4 als Beispiel, wo in der Titelüberschrift steht, dem Vorsänger mit Saitenspiel ein Psalm von David. Da steht im Hebräischen nicht dieses Wort Tehillah, Einzahl von Tehillim, sondern Mizmor. Mizmor heißt Gesang mit instrumentaler Begleitung. Also einfach damit man weiß, was die Ausdrücke bedeuten. Das Buch ist das Buch der Lobpreisungen. Und der einzelne Psalm wird als Mizmor bezeichnet, also Gesang, der instrumental unterstützt wird. Nicht beherrscht wird, sondern gestützt wird, begleitet wird. Wer sind die Autoren des Buches der Psalmen? Der wichtigste Psalmenschreiber war der König David. 73 Psalmen besitzen im Originaltext, im Grundtext, die Angabe Le David. Le David heißt von David. Aber wir wissen aus dem Neuen Testament, dass noch zwei weitere Psalmen, die keine Autorenangaben haben, von David stammen. Und zwar in Apostelgeschichte 4, Vers 25 wird aus Psalm 2 zitiert und der wird David zugeschrieben. Und dasselbe in Hebräer 4, Vers 7, dort wird aus Psalm 95 zitiert und der wird auch David zugeschrieben. So wissen wir schon mal von 75 Psalmen, also von der Hälfte, dass sie von David stammt. Und interessant ist nun Folgendes, in der Septuaginta, dort wird der Hinweis gemacht bei diesen Psalmen, dass sie von David sind. Also die Septuaginta-Übersetzer wussten noch von weiteren Psalmen, dass sie von David stammten und haben das vermerkt. Nun kann man sich fragen, ja gut, wie zuverlässig ist diese Tradition? Die zwar in vorchristliche Zeit, in alttestamentliche Zeit zurückreicht, aber das Neue Testament weckt uns Vertrauen. Also in diesen zwei Fällen ist diese Autorenangabe garantiert zuverlässig. Und darum kann man also denken, dass diese mehr als 10 weiteren Psalmen, die in der Septuaginta auch David zugeschrieben werden, durchaus eben von ihm stammen können. Also, so können wir sagen, dass das über die Hälfte von David stammt. Weiter findet sich ein Psalm von Salomo, Psalm 127. Weitere 12 stammen von Asaf, zum Beispiel Psalm 73. Auf Asaf kommen wir zurück, denn das war einer der ganz großen Dirigenten im alten Israel. Dann stammt eine Gruppe von 10 Psalmen von den Söhnen Koras, zum Beispiel Psalm 84. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, weil wir die Rotte Koras kennen aus der Wüstenwanderung. Korah war ein Mann, der gegen Gott rebelliert hatte. Und er hat andere, eine ganze Rotte, dazu veranlasst, gegen Mose und Aaron und gegen Gott zu rebellieren. Und sie kamen dann auf ganz dramatische Art und Weise in der Wüste ums Leben, wurden lebendig begraben durch eine Katastrophe. Das wird beschrieben in 4. Mose 16. Nun könnte man denken, dass die ganze Nachkommenschaft Koras ausgelöscht worden sei. Aber wir finden diese Söhne Koras in der Zeit von David wieder. Und das sind große Psalmendichter. Das sind Menschen, die wirklich gelernt haben, nicht gegen Gott zu rebellieren, sondern Gott anzubeten. Seine Größe, seine Majestät, seine Herrlichkeit, nicht nur einfach sich davor zu beugen, sondern sie zu bewundern und sich darüber zu freuen. Also ein schönes Beispiel für Menschen, die vielleicht eine sehr ungünstige Abstammung haben, nicht gerade einen löblichen Stammbaum, das muss uns überhaupt nicht kümmern. Es gibt ja Leute, die lassen sich manchmal so durch ihre Familiengeschichte und ihre Vorfahren und dann ihre Kindheitsgeschichte, lassen die sich einfach schubladisieren. Und dauernd kommen sie wieder mit alten Geschichten aus der Kindheit und Verletzungen und so und sprechen immer darüber, anstatt können Sie endlich mal ablegen. Das ist Vergangenheit und jetzt kann man mit dem Herrn leben und vorangehen, genauso wie die Söhne Koras. Also kann man mal die Psalmen der Söhne Koras daraufhin untersuchen, wie man wirklich mit der Vergangenheit und der Herkunft endgültig fertig wird. Einen weiteren Psalm, einen einzigen, wird ausdrücklich Ethan zugeschrieben, Psalm 89. Einen weiteren Heman, wir kommen auch noch auf Heman zu sprechen, der Psalm 88 verfasste. Das war auch eine der drei großen Musikdirektoren im alten Israel. Und einen Psalm gibt es von Moses. Mose hat Psalm 90 verfasst während der Wüstenwanderung Israels. Er fällt also in die Zeit von zwischen 1560 bis 1520 vor Christus hinein. Also das zeigt uns, die Psalmen sind nicht erst mit David ein Begriff geworden, sondern schon ein halbes Jahrtausend zuvor gab es diese Gattung schon im alten Israel unter Mose. Gemäß den Hinweisen der Septuaginta gehen die Psalmen 145, 146 und 147 auf Haggai und Zacharia zurück, die ja zu den letzten inspirierten Propheten, Schriftpropheten gehörten. Im Talmud steht mehr als einmal, nach dem Tod der Propheten Haggai, Zacharia und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Und wir sehen also mit diesen Schlusspsalmen oder zur Schlussgruppe gehörenden Psalmen 145 und 147 kommen wir in die Abschlusszeit der Schriftpropheten des Alten Testamentes, Haggai und Zacharia. Man findet in bibelkritischen liberalen Kommentaren die Meinung, dass Psalmen noch bis in die Makkabäerzeit, bis ins 2. Jahrhundert vor Christus verfasst worden seien. Also das können wir vergessen. Wir können die Psalmen wirklich in den Bereich der Schriftpropheten, die inspiriert waren, hineinversetzen, also in die Zeit von Mose bis zu den letzten Propheten Haggai, Zacharia und dann kam nur noch Malachi. Daraus folgt, die Psalmen umfassen den Zeitraum des ganzen Alten Testaments. Eben von Mose 1560 vor Christus bis Zacharia 520 vor Christus. Nebst Angaben über Autoren gibt es auch Angaben über Widmungen. Psalm 39, Vers 1, Psalm 62, 1, 77, 1 hat die Widmung, dass diese Psalmen geschrieben sind für Jedutun. Jedutun war einer der großen Musikdirektoren. Wir kommen auf ihn auch noch zurück. Einen Psalm gibt es, der ausdrücklich gewidmet ist für Salomo. Psalm 72, Vers 1. Da gibt es ein Problem, sprachlich, weil auf Hebräisch steht hier Lishlomo. Das ist das gleiche wie Le David. Das kann man übersetzen von David. Also würde man sagen, ja, das ist von Salomo, ein Psalm von Salomo. Lishlomo. Nein, es ist nicht von Salomo, weil der letzte Vers, 20, erklärt, es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Ja, das ist ein Gebet Davids, das er aber seinem Sohn Salomo gewidmet hat. Dieser Psalm beschreibt in wunderbar prophetischer Vorausschau die Königsherrschaft des Messias am Ende der Zeiten, das tausendjährige Reich. Ich lese zum Beispiel Psalm 72, Vers 7. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Und er wird herrschen vom Meer zu Meer, von Meer zu Meer und vom Strome bis an die Enden der Erde. Vor ihm werden sich beugen die Bewohner der Wüste, und seine Feinde werden den Staub lecken. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Geschenke entrichten. Es werden Abgaben darbringen, die Könige von Sheba und Seba. Und alle Könige werden vor ihm niederfallen, alle Nationen ihm dienen. Das ist die Beschreibung des Herrn Jesus Christus als der letzte König, als der große Salomo. Salomo bedeutet Frieden. Die Königsherrschaft Salomos umfasste das größte Reich in Israel in der Geschichte. Er hatte eine Art Friedensherrschaft und er beherrschte unterworfene umliegende Völker. Aber das war nur ein kleiner Vorgeschmack von dem großen Reich des Friedens in der Endzeit, wenn der Herr Jesus kommen wird. Und so war eben dieser Psalm Salomo gewidmet. Und wenn David am Schluss schreibt, es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais, dann braucht es nicht zu bedeuten, das sei das letzte Gebet gewesen von David. Und es gäbe nachher dann keine Psalmen Davids mehr, sondern das drückt aus, mit diesen Gebeten in diesem Psalm kommen alle Wünsche und Sehnsüchte Davids zum Abschluss. Damit ist der Höhepunkt erreicht. Wenn er betet im Blick auf das Friedensreich, das der verheißene Erlöser einmal auf dieser Erde schaffen wird. Also das zu den Widmungen. Jetzt ein paar Worte zu den Psalmen in Verbindung mit dem ersten Tempel. Der erste Tempel wurde ja von Salomo gebaut. Und zwar, wie wir in 1. Chroniker 28 nachlesen, nach den Plänen der Tempelrolle, die sein Vater David ihm übergeben hatte. Die Tempelrolle war eine Rolle mit den genauen Bauplänen des salomonischen Tempels. Und David sagt, dass diese Tempelrolle durch göttliche Inspiration zustande gekommen war. Nun, Salomo hat den ersten Tempel gebaut, aber sein Vater David hatte alles vorbereitet. Nicht nur den Bau des Tempels selber, sondern die ganze Organisation der Tempelmusik. Das hat David ins Leben gerufen. David, eben der größte Psalmendichter, denn über die Hälfte der Psalmen stammen ja von ihm. Aber diese Psalmen sind also ganz speziell in Verbindung mit den Tempelgottesdiensten zu sehen. David war ein musikalisches Phänomen. In 1. Samuel 16 lesen wir etwas über den ganz jungen David, der als Musiker an den Hof Sauls kommen sollte, weil dieser depressiv geworden war durch dämonische Einwirkung. Übrigens, wenn ich das so sage, will ich nicht falsch verstanden werden. Depression hat nicht automatisch etwas zu tun mit dämonischer Belastung. Man unterscheidet in der Medizin, habe ich gelernt, etwa 20 verschiedene Typen von Depression. Ja, da gibt es die Studentendepression. Man arbeitet zu viel, isst zu wenig und lebt unregelmäßig. Und dann wird man depressiv. Und so weiter. Und eine dieser 20 Typen ist eine Depression, die durch okkulte, dämonische Belastung entsteht. Das war der Fall bei Saul. Und so suchte man jemand, der bei ihm Musik machen könnte zur Therapie. Und da wird er beschrieben, der ausersehene Künstler, 1. Samuel 16, Verse 18. Und einer von den Knechten antwortete und sprach, siehe, ich habe einen Sohn Isais, des Bethlehemiters gesehen, der des Spielens kundig ist. Und er ist ein tapferer Held und ein Kriegsmann und der Rede verständig und ein schöner Mann und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und sprach: Sende David deinen Sohn zu mir, der bei dem Kleinvieh ist. Und Isai nahm einen Esel mit Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein, und er sandte es durch David seinen Sohn an Saul. Und David kam zu Saul und stand vor ihm. Und er liebte ihn sehr, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und sprach: Lass doch David vor mir stehen, denn er hat Gnade gefunden in meinen Augen. Und es geschah, wenn der Geist von Gott, also dieser böse Geist, nach Vers 14, den Gott als Gericht gesandt hat, wenn der Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Laute und spielte mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es wurde ihm wohl. Und der böse Geist wich von ihm. Das ist Musiktherapie. Aber vielleicht noch ein Wort dazu. Dieser begabte junge Mann hat Laute gespielt. Hebräisch Kinnor. Das ist ein Instrument mit so ungefähr 5 bis 10 Saiten. Also ein harfenähnliches Instrument mit 5 bis 10 Saiten, das man so im Arm hielt. Das war also nicht ein Instrument, um abstrakte Musik zu machen. Abstrakte Musik heißt Musik nur mit Instrumenten, sondern es war ein typisches Begleitinstrument, ideal zur Begleitung von Psalmen. Also David hat nicht einfach instrumentale Musik gemacht und dann ging der böse Geist weg. So einfach geht das nicht. Aber er hat Psalmen gesungen. Und das ist tatsächlich so, dass ein glaubendes Beten und Psalmen singen effektiv die Mächte der Finsternis vertreibt. Darum gibt es ja den Merkspruch: Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Das hat also nichts zu tun mit irgendwelchen magischen Vorstellungen, wenn man da Töne zum Klingen bringt, dann gehen da Geister weg. Überhaupt nicht, sondern es geht um diese Psalmen, um diese Aussagen, die der Feind einfach nicht erträgt, wenn sie im Glauben, glaubensmutig gesungen werden. Und das hat gut getan. Nun, das war David als junger Mann. Jetzt schauen wir den alten David an, der ein bewegtes Leben hinter sich hatte. Und da schauen wir die letzten Worte Davids in 2. Samuel 23, Vers 1. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, und es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. Ja, die Musik war lieblich, übrigens. Der Liebliche in Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet, und sein Wort war auf meiner Zunge. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels, zu mir geredet. Hier wird deutlich, David war sich auch selber bewusst, dass die Psalmen unter der Inspiration, unter der direkten Einwirkung des Geistes Gottes verfasst worden sind. Also hier haben wir eine wichtige Stelle zur Inspiration der Psalmen. David hat im Blick auf den ersten Tempel aus Stein, der die Stiftshütte endgültig ablösen sollte, die ganze Tempelmusik vorbereitet. Da lohnt es sich mal zu lesen, 1. Chroniker 15, dann Kapitel 16, 25. Und da sieht man, wie David also die Tempelmusik so aufgebaut hat, dass es an der Spitze 3 große Dirigenten gab, die für alles verantwortlich waren. Die 3 Musikdirektoren waren Asaf, Jedutun und Heman, ja, von denen wir bereits gesprochen haben. 1. Chroniker 25, Vers 6. Es gab 4000 Tempelmusiker. 1. Chroniker 23, 5. Nicht, dass die alle miteinander gespielt hätten, sondern es ging darum, dass man einen Turnus haben konnte für die Tempelmusik das ganze Jahr hindurch. Und David hat es auch so eingerichtet, sieht man in diesen Kapiteln von 1. Chroniker, dass junge Leviten wurden in die Lehre genommen und bekamen also einen systematischen Musikunterricht, um dann Tempelmusiker zu werden. Das war alles organisiert von David. Ja, und darum sehen wir also, dass die Einrichtung der Tempelmusik also mit David in eine ganz großartige Phase eingetreten war.